Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Für die Familie war das natürlich ein riesiger Schock, als er dann festgenommen wurde. Die beiden Cousins sind ja zusammen aufgewachsen, die waren wie Brüder. Wenn man sich die Bilder der beiden anschaut, dann sieht man eine wirklich Herzlichkeit, die da vorhanden war. Die standen sich sehr nah.
Was macht es mit einer Familie, wenn aus einem geliebten Menschen plötzlich ein brutaler Mörder wird? Bildreporter Dimitri Säubel hat es bei einem Fall in Korschenbroich in Nordrhein-Westfalen erlebt. Und die Geschichte hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen.
Das ist nicht mehr mein Junge, den ich geliebt habe. Warum hat er uns allen das angetan? Wir waren doch wie eine Großfamilie, wohnten Haus an Haus, haben sogar die Ferien zusammen verbracht. Jetzt bin ich die Mutter eines Mörders. Die Fotos, das Taufkleid, ich habe alles weggeworfen. Ich habe keinen Sohn mehr.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
Und ich bin Toni Heyer. Hallo zusammen.
Der Fall, der eine ganze Familie ins Unglück stürzt, beginnt vor etwas mehr als 10 Jahren an einem Winterabend.
Es war also in der Nacht zu Donnerstag, dem 11. Dezember 2013, gegen 22.16 Uhr, als eine Autofahrerin, die zusammen mit ihrer Arbeitskollegin auf dem Weg nach Hause war, von einer Weihnachtsfeier, es war bereits dunkel natürlich zu diesem Zeitpunkt, als den beiden Frauen ein Audi A5 auffiel, der am Straßenrand stand, bei Karst an der L381. Neben diesem Wagen fanden sie dann auch einen leblosen Körper. Sie dachten natürlich zunächst an einen Verkehrsunfall, alarmierten die Rettungskräfte. Doch die Ärzte vor Ort konnten relativ schnell feststellen, dass der Tote erschlagen wurde. Man hat des Toten festgestellt und es handelte sich um den Versicherungsangestellten Daniel D.
Für die zwei Frauen ist dieser Abend traumatisch. Denn der Tote am Straßenrand ist mit unzähligen Spatenhieben auf Gesicht und Hinterkopf erschlagen worden. Anhand von Fahrzeug und Papieren weiß die Polizei schnell, dass es sich bei dem Opfer um den 35 Jahre alten Daniel D. handelt, einen Versicherungsangestellten aus Korschenbroich.
Es dauert aber fast einen Monat, bis es auch einen Tatverdächtigen gibt. Auf seine Spur kommen die Ermittler aufgrund von Zeugenaussagen.
Also Zeugen haben beobachtet, dass am Tatort ein silberner Golf stand. Und genau so einen silbernen Golf fuhr auch dann tatsächlich der Cousin von Daniel Ulf. Es hat dann allerdings fast 4 Wochen gedauert, bis er zum ersten Mal vernommen wurde von der Polizei. Bei den Vernehmungen verwickelte er sich dann aber auch relativ schnell dann bei seinen Aussagen in Widersprüche. Und dann wurde sein Wagen untersucht und man hat dann festgestellt, dass Ulf versuchte, den Wagen sehr gründlich zu reinigen. Am Ende hat es ihm nicht viel gebracht, weil da blieben trotzdem Blutspuren drin. Und bei diesen Blutspuren handelte es sich dann auch um Blutspuren von Daniel. Und hat dann auch später auch in seiner Waschmaschine weitere Blutspuren festgestellt. Also er hat offenbar versucht, auch die blutverschmierten Klamotten nach der Tat zu waschen.
Für die Polizei gibt es also relativ schnell einen Ermittlungstreffer. Für die Familien bricht allerdings eine Welt zusammen. Die Mütter von Opfer und Täter sind Schwestern. Man wohnt in Korschenbroich Garten an Garten. Daniel und Ulf haben ihre Kindheit wie Brüder miteinander verbracht. Und auch von ihnen als Erwachsene gibt es nur harmonische Bilder. 2 blonde junge Männer, der eine Sportlehrer, der andere arbeitet für eine Versicherung. Lächelnd, Arm in Arm.
Warum also hat der damals 28-jährige Ulf G. seinen Cousin Daniel umgebracht? Darüber spricht er nicht. Nicht mit den Polizeibeamten und nicht mit seinen Eltern. Die Beweislast ist aber auch ohne Geständnis so erdrückend, dass schon ein gutes halbes Jahr später der Mordprozess vor dem Landgericht Düsseldorf beginnt.
Während Ulf G. beim Auftakt, wie gehabt, keinen Ton von sich gibt, ist seine Mutter umso aufgebrachter. Quer durch den Gerichtssaal ruft sie ihrem Sohn zu:
Warum hast du nicht mich umgebracht?
Reportern erzählt sie, dass sie die Tat nicht begreifen kann.
Ich habe ihn im Gefängnis besucht. Ich sagte, Daniel ist abgeschlachtet worden. Hast du ihn so gehasst? Aber er war eiskalt und berechnet. Er sagte, er würde vom Gericht maximal 10 Jahre bekommen. Bei guter Führung sei er nach 7 Jahren wieder frei. Da habe ich gedacht, Das ist nicht mehr mein Junge, den ich geliebt habe. Warum hat er uns allen das angetan? Wir wohnten Haus an Haus, haben sogar die Ferien zusammen verbracht. Jetzt bin ich die Mutter eines Mörders.
Mehr als 20 Verhandlungstage lang wird der Fall gegen Ulf geführt. Als dem das letzte Wort angeboten wird, macht er plötzlich ein überraschendes Geständnis. Für den Tod meines Cousins trage ich allein die Verantwortung, sagt er und wendet sich dabei direkt Daniels Eltern zu. Daniels Vater ruft empört: Du hast keinen Onkel und keine Tante mehr. Ulf sagt, er hoffe nicht auf Vergebung und es tue ihm leid, aber er sagt nichts zum Motiv, nichts zum Ablauf der Tat und nichts darüber, wo sich die Tatwaffe, der Spaten, befindet.
Das Motiv können Staatsanwalt und Ermittler aber auch ohne Ulfs Hilfe herleiten. Und zwar mit Hilfe von Zeugenaussagen und Dateien aus seinem Computer. Der 35-Jährige war eine Art Hochstapler. Für den Job als Sportlehrer hatte er im Studium gar nicht alle Scheine gemacht. Stattdessen fälschte ihm eine Unidozentin, mit der er damals ein Verhältnis hatte, die ganzen nötigen Unterlagen.
Außerdem war Ulf G. offenbar ein Spanner. Er machte in Sportumkleiden heimlich Fotos von Schülerinnen. Die fanden sich auf seiner Festplatte. Beides, so der Verdacht der Ermittler, könnte seinen Cousin Daniel gewusst haben. Am Abend des 11. Dezember 2013 sei es darüber zum Streit unter den Cousins gekommen.
Mit seiner optimistischen Schätzung des Strafmaßes hat Ulf G. übrigens trotzdem richtig gelegen. Verurteilt wird er zu 10 Jahren Haft wegen Totschlags. Damit sind Daniels Eltern höchst unzufrieden. In dieser Zeit trifft Bildreporter Dimitri Säubel die Familie.
Ich habe dann ungefähr 1,5 Jahre nach der Tat mich mit den Eltern getroffen. Zu diesem Zeitpunkt wurde Ulf bereits wegen eines Totschlags zu 10 Jahren Haft verurteilt. Die Eltern haben gegen dieses Urteil Revision eingelegt. Sie waren der Überzeugung, dass das ein Mord war, der verurteilt werden sollte. Allerdings wurde ihre Revision abgelehnt. Und zu meiner Überraschung war dann bei diesem Treffen auch die Mutter von Ulf dabei. Es war für mich persönlich auch ein sehr emotionales Treffen, denn die Eltern waren natürlich auch noch von dem Verlust ihres einzigen Sohnes mitgenommen. Merkwürdig war dann, dass die Familie, also sowohl die Eltern des Toten als auch die Mutter des Täters, dann den Täter, also Ulf, als unseren Mörder bezeichnet haben. Also sie nannten ihn nicht beim Namen, sondern haben ihm für ihn so eine Bezeichnung dann parat. Und die Mutter von Ulf sagte dann zu mir auch tatsächlich, dass sie sich wünsche, ihn nie geboren zu haben.
Die Bitterkeit ist mit den Jahren also noch schlimmer geworden in den beiden Familien. Denn leider heilt die Zeit nicht alle Wunden.
Der Vater von Daniel hatte dann eine Mappe mit und in dieser Mappe lagen dann mehrere Briefe, die dann der Täter ihm aus dem Gefängnis geschrieben hat. Also handschriftlich angefertigte Briefe, die er dem Onkel schickte. Da stand unter anderem drin so Sachen wie: Eines Tages sind wir so oder so wieder vereint. Daniel wartet mit Freude auf uns und hat schon den Tisch gedeckt. Den Kuchen musst du nämlich mitbringen. Also das hat die Eltern noch mehr fertig gemacht, diese Briefe zu lesen, weil zunächst einmal war da überhaupt keine Spur von Reue dabei.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Und die Eltern von Daniel fragten sich dann natürlich auch zu Recht, ob Ulf wirklich gesund ist.
Mit der Revision sind Daniels Eltern zwar nicht durchgekommen, aber ihnen gelingt trotzdem noch ein juristischer Erfolg. Im August 2017 beginnt ein Zivilprozess gegen Totschläger Ulf G. In diesen Tagen schildert Bild den Auftakt.
Landgericht Düsseldorf, 11.30 Uhr. Mit gesenktem Blick sitzt Ulf G. neben seinem Anwalt. Ihm gegenüber Klaus D., der Onkel. Er verklagt ihn auf 146.376 Euro Schadenersatz.
darunter Beerdigungskosten und Schmerzensgeld, weil er seinen Sohn getötet hat. Die Zivilkammer will dafür insbesondere klären, ob das Opfer vor dem Tod lange gelitten hat. Das ist wichtig für die Höhe des Schmerzensgeldes. Die Richterin erklärt Ulf G. deshalb zunächst, dass er nicht, wie im Strafprozess, schweigen darf.
Das nimmt sich Ulf offenbar zu Herzen und erzählt der Kammer mit leiser Stimme eine Geschichte. Er präsentiert zum ersten Mal ein Motiv und den Ablauf des 11. Dezember 2013. Und zwar so.
Wir haben uns verabredet, weil wir Tannenbäume in einer Baumschule ausgraben wollten. Meine Tante hatte mich vorher gebeten, Daniel zu fragen, ob er Weihnachten mit der Ex-Freundin zur Feier kommt. Sie kam mit der Nachfolgerin nicht klar. Bei dem Thema habe ich unterwegs mehrmals nachgehakt. Dann ist Daniel wütend geworden. Er warf mir einen Gegenstand an den Kopf, ging auf mich los. Ich habe ihn mit dem Spaten abgewehrt. Er hat mich am Knie getroffen. Dann habe ich die Kontrolle verloren und traf ihn am Kopf. Er fiel zu Boden. Ich stand wie apathisch da. Als ich mich neben ihn kniete, merkte ich, dass er nicht mehr atmet.
Falls Ulf G. mit dieser Aussage irgendetwas besser machen wollte, genau das geht nach hinten los. Wieder äußert sich seine Mutter fassungslos gegenüber Reportern.
Wie kann er so etwas erzählen? Wie kann er die Wahrheit so verdrehen? Er war es doch, der ständig wechselnde Frauengeschichten hatte, Minderjährige verführte, seine Freundin betrog. Sie ist heute noch in psychologischer Behandlung. Auch das mit den Bäumen ist völliger Unsinn. Warum sollten sie welche stehlen? In keinem unserer Gärten wäre dafür noch Platz gewesen. Und der Spaten hing auch noch in meiner Garage.
Das Urteil in diesem Zivilprozess ist ein Kompromiss. Das Gericht verwirft die geforderten 146.000 Euro. Aber immerhin soll Ulf G. mehr als 33.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld zahlen. Die Summe wird im Urteil sehr detailliert aufgegliedert. So wird zum Beispiel Daniels Beerdigung mit 9.578 Euro beziffert. Für Beisetzung, Blumenschmuck, Friedhofsgebühren und einen Teil der Steinmetzarbeiten.
Verständlicherweise macht dieses Urteil nichts wieder gut. Ulfs Mutter sagt sehr treffend, sie habe am Abend des 11. Dezember 2013 zwei Kinder verloren. Ihren Sohn und den geliebten Patensohn Daniel. Das Idyll in Korschenbroich, das existiert nicht mehr. Die beiden Häuser wurden verkauft.
Bildreporter Dimitri Säubel hat im Zuge der Arbeit für diesen Podcast nachgefragt, wie es Ulf G. mittlerweile geht, ob er sich noch in Haft befindet oder ob er mittlerweile entlassen wurde. Und tatsächlich wurde er gemäß dem Urteil aus dem Jahr 2014 entlassen. Was genau er jetzt macht, wissen wir nicht. Aber sicher scheint, dass sich das Verhältnis zu seiner Mutter nicht gebessert hat. Sie hatte ihre Gefühle beim Zivilprozess wie folgt auf den Punkt gebracht.
Sein ganzes Leben war nur auf Lügen aufgebaut. Noch am Tag nach Daniels Tod hat er mich in den Arm genommen und gesagt, Mama, wir schaffen das. Ich hätte niemals geglaubt, dass er so kaltblütig sein kann.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Wir danken euch, dass ihr wieder mit dabei wart und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal vorbeischaut. Die Geschichte haben Stefan Netzeband und Dimitri Säubel zusammengetragen. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Mirko
und eure Toni.
Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.